Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmrausch, dem Podcast für alle Cineasten und die, die es mal werden wollen.
Wie immer mit mir, Lisa.
Und mir, Flo.
In dieser Folge widmen wir uns dem deutschen Film und gehen der Frage auf die Spur, warum dieser einen so schlechten Ruf hat und ob das noch gerecht ist. Doch zur Ehrenrettung stellen wir auch ein paar Perlen der deutschen Filmindustrie vor. Schließlich befassen wir uns noch mit dem Phänomen Tatort, der die Deutschen über Generationen hinweg bis heute vor die Flimmerkiste lockt. Und dafür haben wir uns heute wieder einen Gast eingeladen.
Genau, er ist nicht nur ein sehr guter Freund von mir, sondern auch langjähriger Buchautor, Podcaster und Filmjournalist mit wissenschaftlicher Expertise. In Bremen heimisch geworden, hat er schon mit vielen Größen der deutschen Musik- und Filmbranche gesprochen, vor allem mit Synchronsprechern, aber auch mit angesehenen Schauspielern wie Sebastian Koch oder Lars Eidinger. Und zuletzt war er Jurymitglied bei dem Bremer Kurzfilmwettbewerb Klappe. Herzlich willkommen, Max Dascheid.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Und das solch lobende Worte, die gehen natürlich runter wie Öl. Vielen Dank, Flo.
Magst du dich vielleicht unseren Zuhörern nochmal selber vorstellen? Ich habe bestimmt die Hälfte vergessen.
Ja, doch, du hast so ziemlich alles gesagt, was es zu sagen gibt. Seit ein paar Jahren bin ich mit Kurzgeschichten und ganzen Romanen schon so ein bisschen unterwegs im Bereich Horror und Thriller. Und mit meinem eigenen Podcast, Max, der Podcast, da hast du auch schon sehr viel erwähnt, hatte ich schon Gäste wie Jörg Pilawa, Bastian Pastewka, aber auch aus der amerikanischen Kultserie Twin Peaks viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die auch die ein oder andere Emmy-Nominierung schon oder Gewinn in der Tasche haben.
Genau, bei einigen dieser Gespräche war ich auch noch mit dabei. Der Vorgänger-Podcast war ja der Flux-Podcast und dann hatte ich irgendwann nicht mehr so viel Zeit, aber ich halte die Erinnerung natürlich in Ehren und es war immer ein großer Spaß, mit dir dann auch mit prominenteren Menschen zu reden und die ein bisschen besser kennenzulernen, ein bisschen hinter die Fassade zu gucken.
Richtig, aber du bist ja noch viermal dabei bei den vier Jahresausgaben von Max, der Podcast, auch als Filmanalytiker und ja, ohne deine Expertise könnte ich mir das Ganze auch gar nicht vorstellen, um noch so ein bisschen Lob zurückzugeben, aber das war's dann auch für heute.
Ja, ich glaube, das wollen die unsere Zuhörer dann auch nicht hören, wenn wir uns die ganze Zeit Lobhudeleien an den Latz werfen.
Richtig.
Ja. Ihr habt mir erzählt, dass ihr zwei kürzlich in Bremen auf der Filmgala wart, zur Eröffnung des Bremer Filmfestes. Könnt ihr mir darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, genau genommen war das die Verleihung des Bremer Filmpreises im Rahmen des Filmfests. Vor dem Goethe-Theater Bremen wurden wieder die roten Teppiche ausgerollt. Der Saal war gefüllt, nur in den oberen Rängen bei uns beiden waren, glaube ich, Parkplätze frei, aber sonst war, glaube ich, relativ alles voll. Ja, genau. In Bremen wird immer der goldene Mops verliehen. Ich habe ja zu Max auch gesagt, die goldenen Stadtmusikanten wären irgendwie ja, schöner, ja, sehr passender, aber vielleicht auch zu naheliegend. Gerade deshalb haben sie es nicht gemacht. Neben der Vergabe der Möpse sozusagen, gab es Unterhaltung der deutsch-amerikanischen Entertainerin Gail Tufts, die unter anderem Lady Gagas Shallow umgedichtet hat in eine Lobeshymne für Bremen, was natürlich sehr gut angekommen ist. Dann hat Loriot posthum den goldenen Mops gewonnen, der von seinem Enkel entgegengenommen wurde. Loriots Erfolg ist ja auch sehr, sehr eng verbunden mit Radio Bremen und da wurden die Zuschauer nochmal zum gemeinsamen Jodeln aufgerufen, in Anlehnung an Loriots Sketch des Jodeldiploms. Unsere Zuhörer wissen bestimmt Bescheid. Aber das Highlight kam erst gegen Ende. Dann hat die Regisseurin Maria Schrader, bekannt als Regisseurin von dem Film Ich bin ein Mensch und ja, von dem MeToo-Film She Said, ihren goldenen Mops erhalten für ihr Lebenswerk letztendlich. Und ja, es ist wirklich eine sehr intelligente, reflektierte und bodenständige Frau. Und wir zwei hatten dann ja später nochmal im Bistro nebenan ganz zufällig das Glück, sie dort anzutreffen und einen kleinen Plausch mit ihr zu halten. Und da haben wir uns, glaube ich, beide sehr gefreut. Aber ich habe mir an den Abend vor allen Dingen auch, als sie einige Szenen aus ihren Filmen im Schnelldurchlauf auf der Leinwand gezeigt haben, da habe ich halt auch gedacht, was für eine begnadete Filmemacherin das auf der einen Seite ist. Aber der zweite Gedanke war halt, warum gibt es von ihrer Sorte in Deutschland relativ wenig derart gute, wenn man das jetzt mal mit anderen Ländern vergleicht, Frankreich, Italien etc. Und das führt uns jetzt eigentlich schon zum Thema dieser Episode, warum deutsche Filme so schlecht sind und welche deutschen Filme man trotzdem angucken kann. Jetzt in den Oscars, das war ja eigentlich ein Feiertag für Deutschland, sage ich mal, mit dem Westen nichts Neues, der 4 Auszeichnungen bekommen hat. Aber das ist ehrlicherweise, wenn man so ein bisschen in die Historie schaut, doch schon eher eine Ausnahme, dass ein Film derartig abräumt, ein deutscher Film. Normalerweise sind deutsche Filme nur sehr spärlich vertreten. Und selbst wenn man an die Goldene Palme in Cannes denkt, wenn man da die Filmlisten immer durchgeht, da muss man manchmal sehr lange nach deutschen Filmen suchen, wird manchmal gar nicht fündig. Und das wäre jetzt meine erste Frage an dich, Max. Werden deutsche Filme unterschätzt oder sind diese Nichtberücksichtigungen auch gerechtfertigt, weil es einfach auch an Qualität fehlt im deutschen Film?
Ja, ich möchte auch erstmal die These, die du aufgestellt hast, so ein bisschen anzweifeln, ob der deutsche Film wirklich als schlecht, also ob man den als schlecht bezeichnen kann. Es gibt durchaus ein paar Perlen. Wir haben ja Florian Henkel von Donnersmarck damals, der ja auch einen Oscar bekommen hat. Die Deutschen können, glaube ich, im Ausland mit Filmen, die so ein bisschen mit der Nazi-Vergangenheit spielen und auch mit der DDR, damit können die richtig abräumen, weil die das erlebt haben, sage ich jetzt mal. Also da ist dann die Authentizität definitiv gegeben. Es gibt ja immer dieses wunderbare Beispiel Der Untergang oder Hitler Aufstieg des Bösen, der immer bei RTL 2 läuft mit Robert Carlyle aus Großbritannien. Die Engländer und die Amerikaner können sowas einfach nicht. Und ich glaube, der deutsche Film besteht größtenteils aus Komödien. Til Schweiger lastig ist es sehr. Es gibt natürlich Elias Mbarek und Matthias Schweighöfer, der sich jetzt Gott sei Dank so ein bisschen, ich sag mal, emanzipiert hat von den ganzen Geschichten der reinen Romcoms und der jetzt auch irgendwie durchstartet in den USA. Also gerechtfertigt finde ich es nicht, dass deutsche Filme selten berücksichtigt werden, weil wir haben definitiv tolle Filmemacher und Filmemacherinnen in Deutschland. Wir haben großartige Schauspieler, allen voran Lars Eidinger, Sebastian Koch, die du ja vorhin auch schon, mit denen ich schon sprechen durfte, aufgezählt hast. Ich finde, im deutschen Film muss man, ich glaube, wie in jedem Land, erstmal gucken, wo die Perlen versteckt sind. Es gibt viel Einheitsbrei und viel Schrott. Es gibt aber auch qualitativ tolle Filme, die meines Erachtens viel mehr Oscars verdient haben.
Kurze Zwischenfrage, war das früher denn anders? Weil der schlechte Ruf, der muss ja irgendwo hergekommen sein. Also selbst das, ich jetzt gar nicht so viele Filme gucke, weiß, dass Deutschland zum Beispiel früher keine guten Filme gemacht hat und man die nicht so gerne geguckt hat. Die kommen allgemein nicht so gut an. Wie ist das entstanden? Gab es Perlen überhaupt damals schon?
Also wenn man sich die Historie des deutschen Films mal anguckt, ich hatte mit Flo auch mal ein Interview mit Andreas Marschall. Andreas Marschall, genau, Independent-Filmemacher, der uns dann auch erzählte, dass die Deutschen zum Beispiel Vorreiter des Horrorfilms waren mit Nosferatu. Da gab es ja auch die Geburt des Golem und Metropolis, also alles solche Filmklassiker, die in Büchern auftauchen, die 100 besten Filme, die man jemals gesehen haben sollte. Also alles Fritz Lang. Und die Nazi-Zeit hat tatsächlich diese Größen so ein bisschen aus dem Land vertrieben. Die haben dann in den USA Karriere gemacht mit Film-Noirs und mit Stoffen, die sie gerne in Deutschland umgesetzt hätten. Und ich glaube, so ist es dann auch passiert, dass der Genrefilm oder diese ausgewählten Perlen aus Deutschland dann einfach vertrieben wurden oder einfach weg waren eine Zeit lang. Das kommt ja jetzt wieder. Mhm. Wobei man auch sagen muss, das kommt jetzt nicht irgendwie von den Filmförderbüros oder von irgendwelchen Geschichten. Das ist meist durch Crowdfunding finanziert.
Ja.
Also da sitzen dann wirklich Filmfans zusammen, die sagen, wir haben mal wieder Lust auf einen guten deutschen Film, aber den finanzieren wir selbst, bevor die Filmförderanstalten da wieder irgendwas Rom-Com-mäßiges reinknallen.
Ja, auf die Filmförderanstalten wollte ich ja später auch noch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Es gibt ja trotzdem dann wahrscheinlich auch deutsche Filme, wo du sagst, das ist nicht so dein Fall. Wahrscheinlich auch mehr als genug. Rom-Com haben wir schon erwähnt. Was ist für dich dann bei diesen schlechten Beispielen typisch und was stört dich dann immer ganz besonders? Gibt es da ein Muster bei deutschen Filmen, bei schlechten deutschen Filmen?
Ja, das kann man auch nachher, glaube ich, nochmal bei dem Tatort-Thema aufgreifen, das ist der Ton. Also es gibt viel, ich weiß nicht, wer Tonabmischer in Deutschland ist, da muss man manchmal wirklich mehrfach hinhören, um zu verstehen, was gesagt wird. Und natürlich, um da auch nochmal auf diese Til Schweiger-Sachen zurückzukommen, es wird scheinbar viel so mit Stock-Footage gearbeitet. Also der deutsche Film ist nicht experimentell genug, die trauen sich wenig. Mhm. Was wolltest du fragen? Sorry.
Was hast du gerade, dieses Food...
Stock-Footage.
Ja, genau.
Dieses Stock-Footage sind vorgedrehte, meist von irgendwelchen überambitionierten Werbefilmen aus Hamburg oder Berlin, die dann irgendwelche Maisfelder filmen, die man dann einfach in beliebigen Filmen einfügen kann. Das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, das Klassentreffen von Til Schweiger. Ich arbeite mich heute scheinbar nur an Til Schweiger ab, das soll gar nicht so klingen. Der hat bestimmt auch schon mal einen guten Film gemacht. Die sind sehr generisch. Ich habe das Gefühl, man traut dem Publikum nicht viel zu. Es ist immer dieses Ding, Mann lernt Frau kennen, die hassen sich am Anfang, dann passieren ganz viele verrückte Sachen und dann verlieben die sich und Happy End, Ende. Und das ist so ein typisches deutsches Schema, weil ich das Gefühl habe, die Deutschen wollen gar nicht so gefordert werden, was so experimentelle Sachen betrifft. Aber wer weiß, ob das stimmt.
Ja, das kann sein, aber wo du auch gerade gesagt hast, man traut dem deutschen Publikum wenig zu. Das ist auch so eine Sache, die in Diskussionen immer wieder auftaucht, in Diskussionen über deutsche Filme, warum die angeblich vermeintlich so schlecht sind, dass viele deutsche Filme ihr Publikum auch für dumm halten zum Beispiel. In dem Sinne, dass vielleicht bei Kriminalfilmen alle Zusammenhänge bis ins kleinste Detail erklärt und teilweise übererklärt werden, sodass halt auch die nicht so filmaffinen Personen das dann auch wirklich alles verstehen können, sich selber gar nichts erschließen müssen. Das ist ja eigentlich auch der Reiz von so einen Film, finde ich, dass man sich auch einige Dinge erschließen muss, dass man auch genau beobachten muss. Nimmst du das auch so wahr oder würdest du das jetzt nicht als so starken Faktor ansehen?
Naja, dass immer alles erklärt werden muss, liegt ja auch, glaube ich, an der Zielgruppe. Also da kommen wir auch mal wieder auf den Tatort zurück. Ja, wie ist der Altersdurchschnitt bei Zuschauern, die den Tatort irgendwie verfolgen? Da ist es ja wirklich alles so ein bisschen die älteren Generationen. Und natürlich ist dann Oma Hilde abends auf der Couch ein bisschen verwirrt, wenn nicht genau erklärt wird, wie was zustande kam. Und ich glaube nicht, dass es generell so ist, dass die Filmemacher denken, dass wir zu blöd sind für irgendwelche Sachen. Aber bei bestimmten Filmen denke ich das schon, wenn man schon im Hinterkopf eine bestimmte Zielgruppe vor Augen hat. Doch, das denke ich.
Aber da will ich noch mal kurz einhaken. Es ist ja nun mal auch Fakt, dass, sage ich mal, Filme wie Manta Manta, zweiter Teil, zum Kassenschlager werden. Ja. Deswegen ist ja der Gedanke nahe zu sagen, dass die Deutschen es auch gar nicht anders wollen, dass schon produziert wird. Ist es jetzt einfach eher so, dass vielleicht Indie-Filme auch schlecht beworben werden oder wollen Deutsche die nicht gucken? Ja. Ist es ein bisschen was von beiden vielleicht? Ja.
Die werden definitiv schlecht beworben, weil solche Filme einfach, wenn du jetzt mal überlegst, dass du ins Kino gehst zu irgendeinem Blockbuster, da laufen natürlich auch nur Blockbuster-Trailer vorher. Wie soll der Zuschauer überhaupt vorher darauf aufmerksam gemacht werden, dass es auch noch andere Filme gibt, außer, was weiß ich, der nächste Bond oder der nächste Avenger-Film? Da läuft dann nicht so ein nischiger Trailer, das ist klar. Aber dafür gibt's Programmkinos. Aber da musst du auch schon wieder vorher die Ambition haben, solche Filme sehen zu wollen.
Ja. Und ich habe auch das Gefühl, aber es ist natürlich jetzt auch wieder so reine Küchenpsychologie, dass einfach so der Otto-Normal-Deutsche, wenn es so einen gibt, im Vergleich zum Otto-Normal-Franzosen vielleicht auch einfach nicht dieser Filmliebhaber ist, nicht dieser Fan von dieser Filmkunst an sich. Wie gesagt, früher war das auch schon mal, das habe ich in den Recherchen auch gelesen zu diesem Podcast, früher ist es auch so gewesen in den 70ern, dass so Filme wie Schulmädchenreport, die sind an den Kinokassen durch die Decke gegangen, alle 12, 13 Teile, ich weiß gar nicht, wie viele es davon gab, aber dann so ein bisschen das neue deutsche Kino, Fassbinder, Wenders. Schwierig. Bei den Filmkritikern natürlich höchste lobende Töne und wirklich immer auch ganz hoch im Kurs, aber bei dem Durchschnittsdeutschen eher weniger. Vielleicht will sich der Deutsche auch einfach nur berieseln lassen, wenn er ins Kino geht.
Durchaus. Diese Schulmädchen-Report-Geschichten, die haben natürlich auch damals irgendwie einen Hype ausgelöst, weil das so die 68er-Generation, so sexuelle Freiheit, Aufbruch, man wollte was im Kino sehen, was vielleicht irgendwie auf dem Schwarz-Weiß-Fernseher bei den Eltern oder Großeltern niemals möglich gewesen wäre. Nicht umsonst sind ja große Schauspieler, die früher, weiß ich nicht, so in so kleinen Sexklamotten mitgespielt haben, jetzt in Arthouse-Filmen zu sehen. Natürlich ist da ein Wandel passiert. Also es gibt für alles eine Faszination, es gibt für alles eine Zeit. Und um nochmal auf Manta Manta 2 zurückzukommen, wundert es mich sehr, weil die Kritiken vernichtend schlecht sind und die Leute gewarnt werden, von sämtlichen Fronten geht nicht rein. Aber trotzdem geht man dann mit so einer leicht ironischen Note rein. Ich gucke mir jetzt mal einen schlechten Film an. Aber ganz ehrlich, was jetzt eine Kinokarte kostet, 15, 16 Euro oder so, und dann guckst du dir einen schlechten Film an. Ich meine, mit dem Geld könnte ich anders aus dem Fenster werfen, ehrlich gesagt. Aber naja.
Habt ihr den denn schon gesehen?
Es wird nicht.
Nein, passiert, ich habe auch den ersten noch nicht.
Der erste, der kann ja noch ganz gut sein. Also da gab es ja zumindest Fans, die den abkulten.
Den hast du auch nicht gesehen, Flo?
Nee, das ist, wie gesagt, schwierig. Til Schweiger und ich, wir haben eine schwierige Beziehung. Also irgendein Journalist hat auch mal gesagt, die beste Rolle von Til Schweiger war bei Inglourious Basterds, weil da muss er nur 3 Sätze reden und wird dann abgeknallt. Das teile ich eigentlich. Also das hat am besten zu ihm gepasst.
Aber ein bisschen besser ist er schon geworden. Die Filme, die kein Ohrhasen oder Zweiohrküken. Also ich finde ihn schon etwas besser als früher in anderen Filmen.
Ich mochte den Film,
also,
wo er einen Behinderten gespielt hat. Wie hieß er noch? Fred, glaube ich.
Fred, ja. Wo ist Fred?
Wo ist Fred, ja. Den fand ich nicht verkehrt. Politisch unkorrekt, aber vielleicht mochte ich ihn ja auch gerade deswegen ein bisschen.
Mag sein.
Aber der hatte seine Momente auf jeden Fall. Aber ist auch schon etwas länger her.
Ja, das hört sich fast an, als ob man nochmal so ein Til Schweiger-Special machen muss. Nein, um Gottes Willen.
Warum kann Til Schweiger nicht richtig reden? Da sind wir auch wieder beim Ton.
Das können viele Deutsche nicht. Ich gucke nicht viele Originalfilme. Also nicht in Originalsprache. Vielleicht ist das auch auf Englisch so oder amerikanisch. Aber ich finde, wenn ich deutsche Filme oder Serien gucke, dann wird oft in den Bart genuschelt. Das ist schwer. Für jemanden, der Deutsch lernt und deutsche Filme und Serien guckt, ist das schon schwer.
Definitiv.
Mal kurz weg von uns Deutschen. Was machen denn italienische, französische oder skandinavische Filmemacher besser?
Da haben wir ja einen Experten, was das betrifft, hier noch in der Runde. Und das ist der Flo. Der ist ja großer Fan von solchen Regisseuren wie Lars von Trier und Thomas Vinterberg. Ja. Haben wir auch als einen der besten Filme damals, Der Rausch, tituliert. Ja. Was meinst du? Warum ist das so? Also ich glaube, ich kenne deine Antwort schon, aber warum sind diese Filme aus diesen Ländern so anders oder besser?
Der Lars von Trier her, damit wir auch wieder...
Lars von Trier kommt aus Dänemark, Thomas Vinterberg auch aus Dänemark. Ja, schwierig. Also ich finde die Emotion, das kommt alles authentischer rüber in den Film und die haben auch immer so eine kleine Spur schwarzer, trockener Humor mit drin. Also gerade wenn ich an Adams Äpfel war das, glaube ich, oder auch dänische Delikatessen, da ist immer eine große Spur lakonischer, trockener, schwarzer Humor mit drin. Und das gelingt den Deutschen dann eher weniger. Bei Deutschen ist es dann immer so ein bisschen mit einem Zaunpfahl winken oder irgendwie draufhauen, so fäkal, Pipi-Kaka-Humor, sag ich mal, ist ganz salopp. Und das können die Skandinavier auf jeden Fall besser. Die Emotionen kommen irgendwie besser rüber, die Schattierung, die ganze Nuancierung der Charaktere und generell auch so ein bisschen die Ausgewogenheit aus Klamauk und trotzdem wieder zurück zur Ernsthaftigkeit zu kommen. In Deutschland gibt es ja immer traditionell diese Trennung. In der Literatur hieß es immer E-Literatur, U-Literatur. Das heißt, entweder ist ein Deutscher ganz ernst, der liest jetzt ein Drama, oder er will jetzt unterhalten werden. Dass es irgendwas dazwischen gibt, das musste der Deutsche erst noch lernen oder das muss er vielleicht teilweise immer noch lernen. Und das können dänische Filmemacher vielleicht auch viel besser, Italiener oder Franzosen natürlich auch, also gar keine Frage. Das wäre jetzt mein Input zu dem Thema.
Ja, was man vielleicht auch bei den Franzosen und Italienern mal erwähnen sollte, die haben auch eine ganz andere filmische Tradition. Also bei den Franzosen war es, glaube ich, schon immer so, dass die Genrefilme herausgebracht haben, ich nenne jetzt einfach mal das große Fressen, mit sehr, sehr großen, ambitionierten französischen Schauspielern. Wir haben zum Beispiel Jean Cocteau mit Orphée, das waren Experimentalfilme, auch aus den 50er, 60er Jahren. Ich glaube, die haben ihr Kinopublikum im Gegensatz zu uns Deutschen von Anfang an andere filmische Stoffe rangeführt und ein Selbstverständnis geschaffen, dass es nicht nur Schema F-Filme gibt. Das hat aber vielleicht auch wieder damit was zu tun, dass wir selber dafür gesorgt haben, dass so viele Filmemacher und Filmemacherinnen einfach nicht mehr in diesem Land geblieben sind. Aber ja.
Ja, und es ist ja auch so, das ist mir auch aufgefallen, als ich recherchiert habe im Vorfeld. Es gibt Statistiken dazu, wie oft Menschen generell ins Kino gehen. Das ist nach Nationalitäten aufgeschlüsselt worden. Der Franzose geht halt durchschnittlich 3-mal im Jahr im Kino, der Deutsche halt 1,5-mal. Aber was ich viel beeindruckender finde, ist, dass es in Frankreich Film an sich als Schulfach gibt. Das ist halt, steht halt wirklich neben anderen Schulfächern im Programm sozusagen. Und das hat mich beeindruckt. Das könnte man sich in Deutschland irgendwie schwer vorstellen, dass sich das hier durchsetzt.
Das ist interessant.
Es fehlt den Deutschen eigentlich nicht an Mut für besondere Projekte. Es fehlt also nicht an dem Engagement, mal Genrefilme zu drehen. Das ist einfach wirklich nur, dass die nicht entsprechend gefördert werden, dass sie schwer an diese Fördergeldtöpfe herankommen.
Durchaus.
Dabei sind auch viele Regisseure, sag ich mal, die noch relativ am Beginn ihrer Karriere sind, die sind auch angewiesen auf Fernsehanstalten, also dass die dann Fernsehsender im Hintergrund haben, der das auch mitfinanziert. Generell stecken da, glaube ich, bei über der Hälfte der deutschen Filme Fernsehsender dahinter immer noch. Die haben natürlich immer klare Vorstellungen bezüglich Laufzeit, oft nicht mehr als 90 Minuten, Dramaturgie, Dialoge, Zielgruppentauglichkeit. Das muss ja immer unbedingt irgendwie sichergestellt werden, dass eine bestimmte Zielgruppe den auch mag. Also so zielgruppenübergreifend wird, glaube ich, selten gedacht und wird den Regisseuren einfach viel zu wenig kreativer Spielraum auch gegeben.
Ja, das hat sich aber schon geändert. Also wenn man jetzt, glaube ich, mal so in die 80er zurückblickt zu so Independent-Leuten wie Jörg Buttgereit aus Berlin, der noch mit einer VHS-Kamera irgendwie mit einer Packung Joghurt irgendeine Horrorszene nachgestellt hat, ist das heute schon ein bisschen besser geworden für solche Regisseure. Netflix zum Beispiel fördert jetzt Genrefilme mehr. Da kann ich hervorheben, Old People ist ein deutscher Horrorfilm, ist sehr, sehr hochwertig gemacht. Man denkt wirklich, der kommt einfach aus Amerika. Liegt aber auch daran, dass größtenteils auch Leute nachsynchronisiert wurden. Vielleicht gibt das auch nochmal mehr Charakter, dass du nicht diese typische deutsche Stimme im Kopf hast, die genuschelt ist. Wie du schon sagtest, dass man da sich irgendwas in den Bart reinnuschelt und so. Viele Filmemacher arbeiten jetzt, wie ich schon mal erwähnt, mit Crowdfunding. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen Gespräch mit Eva Habermann. Die hat eine eigene Filmfirma gegründet, weil die auch gesagt hat, ja, in Deutschland wird das einfach nicht gefördert und dann müssen wir das selber in die Hand nehmen. Und wenn du dir trotzdem mal diesen Output anguckst, was so experimentelle Filme oder Filme abseits Mainstream wie Blood Red Sky jetzt zum Beispiel bei Netflix, da kommen schon einige Sachen in Zukunft. Das, was du meintest, Flo, fürs Fernsehen, da sehe ich schwarz für die nächsten Jahre. Ja. Aber was so Streaming angeht, wo richtig Geld hintersteckt, selbst wenn mal ein Film in die Hose geht, die haben trotzdem noch genug Einnahmen, um das irgendwie wieder rauszuholen, da sehe ich Licht am Ende des Tunnels.
Es gibt in Berlin ein Festival für deutsche Genrefilme, die Genrenale. Bräuchte es mehr von solchen oder könnten bestehende Genrefestivals mehr deutsche Filme ins Programm mitnehmen?
Ja, es gibt ja jährlich die Fantasy Filmfest White Nights und dann einmal die Hauptreihe des Fantasy Filmfests, wo halt Genrefilme laufen und wo auch viele deutsche Produktionen tatsächlich laufen, die es so nicht ins Fernsehen geschafft hätten. Die Genrenale ist auch ein schöner Ansatz. Also es gibt auch in, glaube ich, Kassel und Koblenz gibt es auch verschiedenste Festivals, wo deutsche Filme gezeigt werden aus dem Independent-Bereich, die jetzt nicht die großen Studios dahinter haben. Man müsste sowas nur mehr bewerben. Man dürfte nicht nur an einer Bushaltestelle ein kleines Plakat aufkleben und sagen, ja, hier läuft mein Film, den habt ihr noch nicht so gesehen. Man müsste da wirklich mehr das breite Publikum ansprechen. Aber das ist natürlich wieder eine Geldfrage und das ist auch eine reine Lokalpolitikfrage. Wenn natürlich verboten wird, ja, da hinten darf kein Poster angeklebt werden zu dem Festival, ja, dann kann es auch keiner sehen. Also das bedarf nochmal einer grundlegenden Reformation, finde ich.
Ja, jetzt haben wir jetzt schon sehr viel darüber geredet, was alles schief läuft im deutschen Film und wir wollen auch gleich zu den positiven Sachen kommen, aber man kommt natürlich bei so einer Diskussion nicht darum herum, nochmal ganz verstärkt auf die Filmförderung einzugehen. Wir hatten ja damals, wie du schon gesagt hast, im Flux-Podcast auch mit dem Horrorregisseur Andreas Marschall ein langes Gespräch, der ja auch in der Szene durchaus einen großen Namen hat in Deutschland. Und der hat auch tatsächlich wortwörtlich so gesagt, dass früher, gerade in den 70ern, 80ern, wenn da mal irgendwie bei den Filmförderanstalten mal ein Antrag war von einem Genrefilm, Horrorfilm, dass sie buchstäblich als minderwertig abgekanzelt wurden und deswegen auch einfach nicht gefördert wurden. Da wurden dann lieber intellektuelle oder vermeintlich intellektuelle Filme gefördert. Und daraus hat sich ja so eine Kultur so ein bisschen entwickelt. Und es ist ja auch klar, wenn man sich ein bisschen mit der Materie befasst, dass in diesen Filmförderanstalten die verantwortlichen Personen ganz oft nicht unbedingt die Vita eines Cineasten haben, sondern eher vielleicht Juristen sind oder aus der Wirtschaft kommen, was jetzt nicht heißt, dass sie nicht wahnsinnig glühende Filmfans sein kann. Aber man kann ihnen immer schon teilweise unterstellen, einigen dieser Personen, dass sie vielleicht nicht die größten Filmfans von Stunde 1 an sind. Welche Menschen sollten optimalerweise darüber entscheiden, welche Filme gefördert werden sollen? Also aus welchen Menschen sollen sich solche Gremien zusammensetzen? Und die zweite Frage, nach welchen Kriterien sollten die denn entscheiden, welche Filme gefördert werden?
Das ist sehr, sehr schwierig. Natürlich entscheidet da wieder eine kleine Gruppe für eine Mehrheit. Also du kannst es sowieso niemandem recht machen. Deshalb finde ich das gar nicht mal so schlecht mit dem Crowdfunding, dass da wirklich solche Dinge entstehen, die am Ende ganz toll und außergewöhnlich sind. Ich glaube, wenn man die Filmförderung komplett besetzen würde mit, sagen wir mal, Leuten, die jetzt nicht so Lust auf mainstreamige deutsche Filme haben, das würde schon eine finanzielle Einbuße generieren, auf jeden Fall. Es müsste verschiedene Gruppierungen geben. Also weiterhin natürlich so, dass den Otto-Normalverbraucher zu bedienen, dann können von mir aus auch dieselben Leute in den Gremien sitzen bleiben. Es scheint ja zu funktionieren. Die spülen ja trotzdem das Geld in die Kassen ein. Ja, aber man müsste halt trotzdem ein bisschen mehr Mut haben, auch mal solche Leute dorthin zu setzen. Hört sich natürlich so prahlerisch an, aber wie uns zum Beispiel, die auch schon ganz viel gesehen haben und auch entscheiden könnten, ja, das ist toll und das ist ein Stoff, der sollte verfilmt werden und da müssen die Fördermittel hin. Aber das wird auch noch ewig dauern. Also wie gesagt, da kann man nicht festlegen, wer dort drin sitzen sollte, weil du es eh niemandem recht machen kannst. Ja, aber da kann ich keine Prognose abgeben.
Würde mir auch schwer fallen. Aber Crowdfunding als Finanzierung für den Film, das funktioniert offensichtlich. Also nicht immer. Also ja. Gibt es da mehr Beispiele? Also Andreas Marschall, da hat es ja funktioniert. Aber hast du den Eindruck, hast du schon von mehreren Regisseuren gehört, dass sie auf dieser Weise ihren Film finanziert haben?
Ja, definitiv. Also zum Beispiel Sky Sharks damals wurde über Crowdfunding finanziert. Mad Heidi auch, aber ich glaube, es ist kein deutscher Film, es ist ein Schweizer Film. Ja, aber Old People war auch Crowdfunding. Es gibt durchaus noch Anthologien, die auch in Deutschland, ich glaube, German Angst wurde auch so ein bisschen mit. Michael Kosakowski ist da Regisseur, nochmal Marschall und Budgereit natürlich, die alten Hasen. Aber selbst die schon seit Jahren im Geschäft sind, die brauchen dieses Crowdfunding, sonst geht's nicht. Und Iron Sky war auch damals, wurde auch so finanziert. Und da war ja auch immerhin Götz Otto mit dabei. Also das heißt, selbst die Großen gehen dann in solche kleinen Produktionen, weil die vielleicht das Gefühl haben, da ist noch was zu holen von Publikum.
Und Iron Sky war ja auch in den Kinos. Also das war jetzt kein Film, der irgendwie total unterm Radar geflogen ist.
Der war auf Platz 1. Oh. Ja, der war auf Platz 1 für ein paar Wochen. Ja.
Ja, du hast es vorhin eigentlich schon gesagt, Max. Also du hast schon das Gefühl, dass es bergauf geht in der deutschen Film- und Serienlandschaft?
Ja, definitiv. Was haben wir denn für Beispiele? Dark, Das war ja so ein typisches Beispiel für eine tolle deutsche Serie. Der Nachfolger ist ja leider gecancelt worden, warum auch immer. Es gibt schon durchaus in der nächsten Zeit, wenn man sich so ein bisschen auf IMDb oder auf irgendwelchen Filmseiten, das ist so eine einschlägige Filmseite für Filmfans, wenn man da mal guckt, was noch für Produktionen so in den nächsten Jahren aus Deutschland kommen, das ist schon toll. Wobei ich persönlich ein größerer Fan von österreichischen Produktionen bin, aber das steht dann wieder auf einem anderen Blatt.
Das kommt vielleicht in unserer Mai-Folge, der österreichische Film. Mal
gucken,
vielleicht laden wir Christoph Walter
ja, ja. Das wäre nicht schlecht, ja. Ja, ja.
Ja, bleiben wir bei dem Positiven. Magst du uns von einem deutschen Film erzählen, den du persönlich gerne magst?
Gerne auch mehrere.
Ich wollte gerade sagen, es wird schwierig, nur einen tatsächlich irgendwie festzulegen. Wir waren bei Maria Schrader, also Ich bin dein Mensch. Das war so in den letzten Jahren auf jeden Fall ein großes Highlight. Vor der Morgenröte ist ein toller Film, auch von ihr. Wir haben Nachschuss aktuell mit Lars Eidinger, der wirklich ein grandioser Film ist. Das Leben der anderen, Werk ohne Autor, Der Untergang, das sind alles Filme, die guckt man sich, also Den Untergang habe ich nur einmal gesehen, das ist ja kein Film, den man sich gerne zur Belustigung mehrfach anschaut. Aber ich bin auch natürlich großer Fan von irgendwie so ganz alten Klassikern, M, Eine Stadt sucht einen Mörder, oh ja, von Fritz Lang. Und so ein bisschen Getty Pleasure, das ist aber herbstmäßig eher. Wenn ich meine Eltern besuche und die haben so einen Kamin, wenn der brennt, dann gibt's manchmal auch einen Edgar Wallace. Also wirklich der Hexer, das Gasthaus an der Themse, der Zinker, so die ganzen Klassiker mit den ganzen schönen alten Synchronsprechern und alten Schauspielern, Joachim Fuchsberger und Klaus Kinski. Also es gibt sehr, sehr viele gute deutsche Filme und ich glaube, da müsste man mal eine Liste erstellen. Aber das sind halt alles wirklich so Filme, die kommen alle paar Jahre. Die kommen jetzt nicht jährlich. Es kommt nicht jährlich so ein Werk ohne Autor raus. Ja. Das dauert. Gut Ding will Weile haben, ist jetzt irgendwie mittlerweile mein Lieblingsspruch geworden in den letzten Jahren, was so Filme betrifft.
Kann man die Klassiker denn auf den gängigen Streaming-Seiten sehen oder?
Tubi, T-U-B-I. Oder zum Beispiel der Arthouse-Channel, zu buchbar bei Amazon Prime. Ja. Da sind auch viele Fassbinder-Sachen drauf und auch viel, viel gute deutsche Filme.
Jetzt hast du ja ein bisschen Name-Dropping betrieben. Max, vielleicht magst du noch ein, zwei Filme ein bisschen mehr darüber sagen. Also Nachschuss, worum geht es zum Beispiel in Nachschuss mit Lars Eidinger? Ich wollte ihn immer mal unbedingt sehen. Er steht auf meiner Liste. Ja. Ich bin noch nicht dazu gekommen.
Ist ein sehr ungemütlicher Film. Da geht es um die letzte Person, die in der DDR hingerichtet wurde. Wegen absolut fadenscheiniger, wir wollen ein Exempel statuieren, Gründe. Ja, Lars Eidinger möchte bei der Stasi Karriere machen und hat sich das aber nicht so vorgestellt, wie das Ganze abläuft, weil er sich in eine, sagen wir mal, Feindin des deutschen Staates verliebt. Also man denkt natürlich jetzt, es ist wieder Liebe und sowas, aber es ist sehr, sehr feinfühlig gemacht und sowieso Eidinger für mich der beste deutsche Schauspieler, der lebt. Also aktuell. Götz George ist ja mittlerweile leider nicht mehr da, sonst hätte ich den auf dem ersten Platz gepackt. Aber ein toller Film, Nachschuss. Also wer sich geschichtlich interessiert, und gerade DDR-Vergangenheit, das hat man noch nicht so gesehen, unbedingt empfehlenswert.
Ja.
Jetzt nochmal eine ganz andere Richtung, den hatte ich vorhin schon, glaube ich, mehrfach erwähnt, Old People. Das ist von jungen Filmemachern ein Horrorfilm, wo eine Familie aufs Land zu einer Hochzeit fährt und die kleine Tochter fragt, wo ist denn Opa? Und Opa ist noch im Altenheim, die muss man sich halt vorstellen, so diese typischen verlassenen Dörfer, da wohnt keiner mehr, nur noch die Alten sind zurückgeblieben und sind da in so einem ganz schäbigen Altenheim untergekommen und dann wollen die den Opa halt besuchen und merken so langsam, die alten Leute drehen durch und werden gewalttätig. Und warum das so ist und wie das dann eskaliert und dass das Ganze so ein bisschen in einem, sagen wir mal, Blutbad endet oder sehr, sehr schaurig ist, das kann man sich auf Netflix angucken. Also der ist kurzweilig, 98 Minuten, das ist ja schon für die heutige Zeit ungewöhnlich kurz, aber sehr, sehr knackig, sehr, sehr gut inszeniert, tolle Kameraführung, tolle Musik, großartige Schauspieler und ja, Old People.
Da super. Fällt mir auch noch ein Film ein, den ich noch lobenswert erwähnen möchte, auch vor allem wegen seiner Machart, und zwar Victoria von Sebastian Schipper. Das Besondere an dem Film ist einfach, dass er wirklich ohne Schnitt gedreht wurde. Also er hat eine normale Spielfilmlänge, aber wurde wirklich ohne Schnitt durchgedreht. Also die
zweimal sogar.
Ja, und was für eine unfassbare Aufgabe das als Schauspieler ist, wirklich immer in der Rolle zu bleiben, ohne sich irgendwie eine Konzentrationsschwäche zu leisten. Wobei, ich glaube, an einer Stelle wird einmal der Name eines Schauspielers genannt, statt Name der Rolle, aber es fällt niemandem auf, es fällt nur sehr wenig auf. Also ist es auch wirklich sehr gut überspielt und die bleiben wirklich permanent in der Rolle, müssen wirklich auf jede Bewegung achten. Die Kamera muss immer wirklich im Zentrum des Geschehens sein und die Protagonisten begleiten. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es da ging.
Die ziehen eine Kellnerin aus dem Café, die gerade zumachen möchte.
Das war in Spanien, ist das, glaube ich.
Ne? Kriminell, richtig, in kriminelle Machenschaften rein. Aber mehr sollte man gar nicht verraten.
Stimmt, stimmt.
Ja, ich habe sie nämlich wieder nicht gesehen, aber sie kommen auf meine Liste.
Sehr gut, die Liste wächst und wächst.
Ja, allerdings. Ich glaube, der Kameramann hat auch eine Auszeichnung bekommen. Das ist ein Norweger, glaube ich.
Ja.
Ja, du hast ja gerade eben schon Werk ohne Autor genannt. Auch einer meiner Favoriten tatsächlich. Und gerade die Rolle von Sebastian Koch zeigt halt, wie viele machtbesessene Opportunisten es gab, die sich halt in der Nazi-Zeit schuldig gemacht haben, aber trotzdem dann in der DDR, ja, der nächsten Diktatur quasi direkt weiter Karriere machen konnten und sich ideologisch einfach angepasst haben. Und auf der anderen Seite die Rolle des Tom Schilling, der Kindheitserinnerungen und seine tragische Vergangenheit in der Nazi-Zeit künstlerisch verarbeitet hat und darin seine Berufung gefunden hat. Und das alles untermalt von dem wunderschönen Soundtrack von Max Richter. Also ich kann den Film auch nur wärmstens empfehlen tatsächlich.
Ja, vielen Dank ihr beiden. Es gibt also noch Hoffnung für deutsche Filme. Ich werde mir auf jeden Fall auch noch ein paar angucken und meinen Freund, der die auch kategorisch ablehnt, ein bisschen nötigen, sie einfach mal anzuschauen. Dann merkt er hoffentlich, dass das alles gar nicht so wild ist.
Ja, manchmal sehr muss man gut sich überwinden. Genau, Max, so wie du mir gerade oder uns gerade im Rahmen dieses Podcasts ein paar Filme empfohlen hast, so machst du das ja auch öfter, wenn wir uns zu zweit mal treffen, aber privat. Zum Beispiel hast du mir auch den Frankfurter Tatort Leben, Tod, Ekstase empfohlen. Den habe ich tatsächlich heute Vormittag erst angeschaut. Übrigens hat der nicht im Fernsehen, sondern beim Oldenburger Filmfest, also hier bei uns, Premiere gefeiert, bevor er dann im Fernsehen gezeigt wurde. Das fand ich einen charmanten Funfact. Ich möchte an dieser Stelle jetzt kein ausführliches Review dazu geben. Das kann ich gerne an anderer Stelle mal machen. Aber es dient mir als gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, und zwar dem Phänomen Tatort. Deutsches Heiligtum wird es ja manchmal bezeichnet und ich glaube, viele unserer Hörer sehen ja sicherlich regelmäßig auch Folgen vom Tatort. Trotz Streamingdienste hat der Tatort sich einigermaßen behauptet, obwohl man ja auch bei Streamingdiensten mittlerweile sicherlich eine Fülle an Kriminalfilmen auch zu Gesicht bekommen kann oder sich anschauen kann. Max, du guckst sehr häufig Tatorte und Lisa, du hattest ja mal ein Seminar zum Thema Tatorte besucht. Vielleicht seid ihr beiden genau die Richtigen, um mir so ein bisschen die Faszination zu erklären. Wir haben den Tatort ja schon so ein bisschen angerissen, aber jetzt fehlt noch mal mehr im Detail. Warum schaut ihr euch Tatorte an?
Dann sage ich Ladies first.
Ganz einfach, weil ich gerne Kriminalgeschichten, also Krimis mag. Ich finde es einfach spannend, ja, auch mitzuraten, mitzurätseln, was ist passiert. Je öfter man sowas guckt und hört, ist man ja auch schneller drin und kann miträtseln. So, das ist so der erste Grund. Und das trifft sicherlich nicht auf alle Tatorte zu, aber die Filme gefallen mir auf jeden Fall besser als, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, Alarm für Cobra 11 ist ja zum Beispiel sehr übertrieben. Ja, es stimmt auch nicht alles im Tatort. Das hat hoffentlich auch alles seinen Grund, warum da gewisse Filmfehler in Anführungszeichen eingebaut werden, aber er scheint mir dann doch noch seriöser. Und je nach Ermittlerteam, ist es ein guter oder auch ein schlechter Tatort?
Ja, das ist gut zusammengefasst. Für mich hat es noch diese Lagerfeueratmosphäre so ein bisschen. Früher war es ja so, da ging es in die Badewanne oder in die Dusche und dann ging es im Bademantel oder im Schlafanzug vor dem Fernseher bei Samstagabendshows. Jetzt ist das so auf den Sonntag so ein bisschen ausgelagert. In dieser schnelllebigen Zeit, wo du ja überall in Mediathek, gut, du kannst den Tatort auch über die Mediathek gucken, das ja, ist nicht das Problem. Aber erst, ich glaube, 7:45 ist das möglich. Du kannst ihn erst 7:45 angucken. Das heißt, du hast trotzdem so eine gewisse Verbindlichkeit, die du einhalten musst zeitlich. Und das finde ich gut, dass man einen festen Termin in der Woche hat, wo man sich wirklich mal rückbesinnen kann auf eine Tradition.
Haben deine Eltern den Tatort schon geguckt?
Ja. Also ich komme aus einer Tatortfamilie. Nicht, dass die immer an verschiedensten Tatorten rumhängen, aber die gucken.
Ja, ich kenne das gar nicht. Meine Mutter und mein Stiefvater, die haben es jetzt die letzten Jahre mal geguckt. Früher, als ich Kind war, nicht. Ich habe es trotzdem mitbekommen, dass sich ja viele einfach doch jeden Sonntag hinsetzen, um den Tatort zu schauen.
Wobei ich noch eine Lanze brechen muss für den Polizeiruf. Da gab es eine wunderbare Reihe mit Barbara Auer und Matthias Brandt. Die hatten, das war ein ganz tolles Team. Das vermisse ich schmerzlich. Die waren immer sehr melancholisch, auch mit der Musik von Max Richter, viel klassischer Musik generell, waren das tolle Polizeirufe. Also Flo, nochmal eben der Tipp für dich, wenn du was Gutes sehen willst, die Matthias Brandt Polizeirufe.
Polizeiruf ist auch original, also erstmal danke für den Tipp. Polizeiruf ist nicht original, auch eigentlich die DDR-Version vom Tatort, die damals in Ostdeutschland produziert wurde, die dann von den Anstalten Gesamtdeutschlands oder der Bundesrepublik dann aufgegriffen wurden und sozusagen dann Teil des Programms wurden. Aber ursprünglich ist es ja sozusagen Richtig. Die DDR-Fassung vom Tatort.
Genau.
Darf ich sagen, dass deine Eltern aus der DDR kommen?
Das ist selbstverständlich.
Genau, haben die damals, das würde mich jetzt an der Stelle auch interessieren, das war ja vor deiner Zeit, aber haben die damals in den 80ern auch immer Polizeiruf 110 geschaut oder weißt du es gar nicht genau?
Ja. Ja, doch, das okay. Weiß ich, weil meine Mutter noch einige Ermittler, wenn man mal irgendwie zusammen rumgesäppt hat und da lief ein alter Tatort nochmal und da sagt sie, ach, der damals, da ging es aber nicht um Mord, da ging es irgendwie um, weiß ich nicht, Milchdiebstahl. Also das war ganz harmlos, aber es gab keine Verbrechen in der DDR. So einfach kann man es runterbrechen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ich stelle mir das schwierig vor, bei so einem totalitären Regime oder auch bei kommunistischen, sozialistischen Regime dann irgendwie ein Verbrechen darzustellen, weil es ja eigentlich alles Friede, Freude, Eierkuchen sein soll in diesen Ländern.
Und richtig,
dann muss es ja eine besondere Story sein, um es trotzdem irgendwie spannend zu gestalten. Aber sie haben es offensichtlich hinbekommen, es hat sich ja gehalten.
Mehr oder minder, ja.
Aber jetzt aus eurer ersten Reaktion, auf meine erste Frage heraus, sehe ich ja schon einen Unterschied zwischen euch beiden. Also Lisa geht es ja vor allen Dingen um diesen Whodunit-Aspekt, also auch mitzurätseln, wer war der Mörder, wer steckt dahinter, steckt eine Gruppe dahinter oder ist eine Einzelperson und wie ist es zu diesem Mord gekommen, Intrigen etc. Bei Max ist ja auch wirklich so ein Traditionsding offensichtlich, also dass du sagst, guckst du aus der Tradition heraus, weil du es immer so gemacht hast und es ist einfach schön, daran festzuhalten. Was ich auch durchaus gut finde. Glaubt ihr, das ist bei vielen wie bei dir, Max, oder eher so wie bei Lisa? Oder eine Mischung aus beiden? Also ist die Tradition das, was die größte Rolle spielt, oder ist auch einfach das ganze Setup, dass man einfach miträtseln will, dass man Kriminalfilm voyeuristisch fast schon verfolgen möchte und sehen will, wer ist denn jetzt der Schmierfink?
Ich finde, das ist eine Mischung aus beiden. Also wirklich aus unseren beiden Welten, würde ich sagen, ist was dabei. Also natürlich ist das Traditionsbewusstsein, wie ich auch vorhin schon mal ansprach, es ist die Zielgruppe, die Altersgruppe, die seit Jahrzehnten gucken. Und ich glaube, die Jungen, die das jetzt gucken, die gucken es vielleicht wegen ihrer Lieblingsschauspieler, wenn man das so sagen kann. Also ich weiß nicht, ob es das heute noch das Format so geben würde, wenn es das nicht schon geben würde. Sagen wir es mal so.
Ja, das weiß ich auch nicht. Also mich würden auch mal Zahlen interessieren, ich meine, wenn ihr welche habt, wie viele junge Leute den Tatort jetzt gucken. Aber ich denke auch, es ist eine Tradition. Mein Kollege, der guckt zum Beispiel auch jeden Sonntag mit seiner Frau meistens. Er sagt, er mag vor allem die alten, ne, die Schimanski-Filme unglaublich gerne und schaut aber einfach immer noch auch die jetzigen.
Ja. Also ich weiß es von mir selbst, wenn ich früher mal Tatorte geguckt habe, dann war für mich so ein bisschen der Spaß daran, wenn es zum Beispiel in Bremen stattgefunden hat. Also ich habe dann die Tatorte in Bremen geschaut, nicht weil mich das Ermittlerteam irgendwie anspricht oder weil die Handlung mich irgendwie interessiert, sondern weil ich mir halt den Spaß daraus gemacht habe, irgendwie bekannte Schauplätze zu sehen oder einfach weil ich weiß, der Film wurde überspitzt formuliert direkt vor meiner Haustür gedreht und dass man da irgendwie so einen Spaß daraus zieht, dass man Bekanntes jetzt nicht im echten Leben, sondern plötzlich auch mal auf der Leinwand sieht, vielleicht ein ganz verfremdeter Natur, dass man vielleicht als Statisten auch Freunde oder Leute aus dem Bekanntenkreis irgendwie sieht, wie auch immer.
Ja.
Das ist ja bei dir, glaube ich, nicht so, Max. Oder ist es bei dir auch der Fall, dass das auch eine kleine Rolle für dich spielt?
Früher war es mehr. Ich habe meine Ausbildung an einer Schule in Kiel gemacht und da habe ich natürlich immer die Kieler Tatorte geguckt. Ich habe auch schon mal Klaus Borowski, also Axel Milberg, getroffen. Die hatten da an der Disco gedreht. Musste man natürlich ewig irgendwie draußen stehen. Also die haben, glaube ich, eine 1-Minuten-Szene 2 Stunden gedreht. Unglaublich. Konnte man so ein bisschen mitverfolgen. Und dann hat man natürlich immer die Kieler Tatorte geguckt, weil man ist da zur Schule gegangen. Und jetzt mache ich es noch mit dem Frankfurter Tatort, weil mein zweiter bester Freund neben dem Leben Flo in Frankfurt wohnt und da kenne ich mich auch sehr gut aus und dann möchte man das natürlich auch so ein bisschen. Wie du schon sagtest, dann freut man sich, wenn man was entdeckt.
Und ich muss an der Stelle natürlich noch einwerfen, ich komme gebürtig aus Bremen, deswegen ist es der Bremer Tatort, der mein Interesse geweckt hat, nur zum Verständnis des Kontexts.
Ja, ich denke, das macht den auch einfach wieder authentisch, dass die Plätze, dass man die schon gesehen hat, dass es in Deutschland spielt, in Städten, wo man schon war, die man irgendwie kennt oder wo man halt auch lebt. Ne? Ob ich da jetzt irgendwie was wiedererkenne, weiß ich nicht. In dem Seminar, was du ja vorhin angesprochen hast, da haben wir natürlich auch den Oldenburger Tatort, also der in Oldenburg gedreht wurde, auseinandergepflückt und ja, wie das so mit Analysen ist, war es dann doch ein bisschen ernüchternd festzustellen, dass so wie die Gefahren sind, wie das aneinander geschnitten wurde, das hätte gar nicht gepasst. Man hat einzelne Sachen erkannt aus Oldenburg, aber die Entfernung dazwischen war teilweise viel zu groß. Realistisch gesehen hätte es nicht so viel Sinn ergeben, aber das ist halt auch für den Film gar nicht wichtig gewesen, dass also so viel habe ich da jetzt auch nicht wiedererkannt. Aber es ist trotzdem irgendwie cool. Also auch schon an der Küste, da wurden ja in Wilhelmshaven und da wurde doch, glaube ich, auch schon mal einer gedreht, oder?
Ja, ja.
Also die sind ja überall unterwegs und das ist schon cool. Auch wenn ich habe jetzt Oldenburg, ich lebe hier auch schon ein bisschen länger, nicht so richtig wiedererkannt, aber trotzdem hat das was Echtes.
Ja.
Aber welches Ermittlerteam oder welche Ermittlerteams sind denn besonders hervorzuheben?
Ich glaube, es sind 25 Teams, gar nicht mehr alle. Ich meine, es sind auch neue hinzugekommen, aber auch schon welche, die viele Jahre dabei sind. Also ich mag den Münster-Tatort gerne, Allerdings auch nicht jeden Sonntag. Wenn jetzt jede Woche Sonntag ein Münster-Tatort kommen würde, dann würde ich auch sagen, das ist zu viel. Also es ist, die Abwechslung ist einfach gut, weil das ein schräges Duo ist, was auch in der Realität wahrscheinlich so gar nicht funktionieren würde, dass ein Pathologe da mit an den Tatort geht und da so ein bisschen mitermittelt mit dem einen Ermittler. Aber ich mag Börne und Thiel aus dem Münster-Tatort sehr gerne. Das ist eine schöne Mischung. Und den Köln-Tatort mag ich, Ballauf und Schenk. Die finde ich auch sehr sympathisch. Ja, ich habe von den anderen Teams in letzter Zeit nicht mehr viel gesehen. Ich kann nur noch sagen, Wien zum Beispiel kann ich mir leider gar nicht so angucken, weil mir das vom Zuhören schwerfällt, die zu verstehen. Ja.
Ja, dann muss ich direkt erwidern, mein liebstes Team ist mit aus Wien. Also Adele Neuhauser und Harald Krasnitzer als Bibi und Moritz, die sind ganz, ganz hervorragend. Dann finde ich auch noch gut Batic und Leitmeier, also hier Nemec und Wachtfeitel, die finde ich toll aus München. Münster-Tatort super. So, ich glaube, so an der Speerspitze ganz oben steht trotzdem noch Ulrich Tukur als Felix Moreau. Der läuft aber auch, glaube ich, nur ein- oder zweimal im Jahr. Also das ist dann wirklich so das stille Highlight. Und apropos stilles Highlight, der stille Gast, das war zum Beispiel ein Film mit Axel Milberg als Klaus Borowski. Und da kann ich mal allen einen Tipp geben, die irgendwie noch in der Mediathek rumstromern wollen, Borowski und das Meer. Borowski und das Meer ist ein großartiger Tatort und von Tukur im Schmerz geboren. Das sind so, glaube ich, meine Lieblingstatorte und Teams.
Ich weiß gar nicht, ob man das wirklich so zusammenfassen kann, aber gibt es dann irgendwie Eigenschaften, Charakteristiken oder vielleicht auch Dynamiken zwischen zwei Ermittlern, die für euch perfekt sind? Oder wie sieht ein perfektes Ermittlerteam für euch aus, wenn es eines geben würde? Oder gibt es das schon?
Sagen wie die Wiener.
Die Wiener sind
wie
so.
Wie die Wiener. Ja, für mich ja.
Und warum
ja.
sind die so perfekt?
Weil die noch irgendwie so eine Menschlichkeit haben. Also die sitzen dann irgendwie oben auf dem Dach mit dem Franzl, das ist der Chef, der dann immer rauskommt, dann rauchen die irgendwie zusammen noch eine. Das finde ich großartig, dass auch noch in dem Film geraucht wird. Ob man jetzt raucht oder nicht, aber dass man das überhaupt noch in dem Film sieht, finde ich super. Und dann sind das immer so diese kleinen Spitzfindigkeiten zwischen den beiden. Die haben ein sehr herzliches Verhältnis und einfach wirklich die menscheln. Das sind nicht nur diese typischen Maschinen, die stehen morgens auf, ermitteln, gehen nach Hause und sagen so, tschüss. Und das war's, schönen Feierabend. Also da ist so ein bisschen menschliche Komponente mit drin, aber auch nicht zu viel. Weil das will man, wenn ich irgend so ein soziologisches Drama sehen will, ja, dann gucke ich mir, weiß ich nicht, Bremerhaven an oder so. Ganz toller Tatort. Nicht, ja.
Ja, ich finde auch, also die müssen zusammenpassen, aber vielleicht nicht auf den ersten Blick. Also die können auch schon sehr verschieden sein.
Ja,
ein Ermittler,
also auch wie in Münster.
Genau, zum Beispiel ist ein gutes Beispiel der Münster-Tatort. Die beiden sind ja schon sehr verschieden, aber harmonieren dann ja im Großen und Ganzen doch sehr gut.
Sehe ich auch so.
Erkennt ihr denn bei Tatortfilmen so ein klassisches Schema? Oder besser gesagt, wie sieht es denn mit der Experimentierfreude bei Tatorten aus?
Also da kann man ja schon mal sagen, meine liebsten Tatorte sind immer die, die verrissen werden. Ich glaube, das ist immer so der Adelstitel, wenn die Bild-Zeitung schreibt, was für ein furchtbarer Tatort. Dann war der Tatort nämlich gut. Dann war der experimentierfreudig und dann hatte der mal ein Thema, was es noch nicht so gab. Und natürlich ist das Schema F. The Never Change a Running System. Natürlich, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, vor allem die älteren Herrschaften sind Gewohnheitstiere und dann sind diese experimentierfreudigen Tatorte einfach nichts. Also klar, es ist immer Schema F. Einer wird ermordet, es wird aufgeklärt, alles wird gut. Es gab, glaube ich, mal einen Tatort, dass der Mörder entkommen. Das fand ich so großartig, aber da gab es einen Shitstorm und einen Aufschrei. Das war, glaube ich, sogar der mit Eidinger.
Ja.
Ich finde, das macht ja aber auch einen Tatortfilm aus. Also, dass man weiß, was man bekommt und dadurch, dass er so regelmäßig kommt, ich gucke ihn zwar nicht jeden Sonntag, aber ich weiß, wenn ich mal wieder Lust auf eine schöne Krimi-Geschichte habe, dann kann ich mir einen Tatort angucken und mich halt entweder sonntags oder in der Mediathek bedienen und man weiß halt, was man bekommt. Und dann soll das auch so sein. Dann will man kein offenes Ende wie in einem Horrorfilm, wo man weiß, dass das alles noch viel schlimmer wird.
Ja.
Also ich würde mich ja über einen Tatort freuen, wo sich herausstellt, dass der Ermittler eigentlich der Mörder war. Das gab's schon.
Das war, glaube ich, so ein Sonderfall mit Maria Furtwängler und Ben Becker. Da war Ben Becker der Killer. Aber schön, das ist jetzt Spoiler, aber gut, der lief schon ein paar Jahre. Aber da war es so.
Danach hat er aber auch nicht weiter ermittelt, ne?
Nein, das wäre ja ein bisschen seltsam. Ach, das vergessen wir mal.
Oh, machen Sie mal Therapie weiter. Gemacht. Er wurde resozialisiert, das passt schon.
Ja,
ich habe einen Podcast gehört, da ging es um die Frage, ob ein Ermittler, also in einem anderen Tatort, dann vielleicht auch mal den Mörder spielen könnte. Aber das wäre doch sehr komisch.
Das wäre seltsam, ja.
Selbst als Ermittler, so zum Spin-off oder halt als völlig andere Person, nein, das geht nicht.
Nee, sehe ich auch so.
Nee, man bringt ihn dann ja auch in Verbindung mit der Rolle als Ermittler.
Genau.
Übrigens, Leben, Tod, Ekstase, das war auch so einer der Worte, total verrissen. Also das ja. stützt seine These.
Hatte dir den gefallen?
Er hat mir gut gefallen, also gerade diese ganzen handwerklichen Kniffe, die psychedelischen Elemente. Aber war wirklich viele Kleinigkeiten, auch in der Kameraarbeit. Ein paar überzeichnete Charaktere, also jetzt gerade der John, der am Ende dann auftaucht, der ist ein sehr klischeehaft und over the top für Nebencharakter. Und ich bin auch von der Ermittlerin schauspielerisch nicht so überzeugt, aber das...
Die mag ich überhaupt nicht. Null. Ja. Die ist einfach keine gute Schauspielerin, generell. Ich habe die noch nie in einem, Margarete Broich heißt die, da habe ich noch nie in einem Film gesehen, wo sie mir gefallen hat. Wobei in diesem Tatort war sie sehr zurückhaltend, hatte wenig Text. Das fand ich gut. Ihn mag ich.
Ja, er ist okay. Er hat auch so einen leicht zynischen Witz immer, den er an den Tag legt. Und generell, das durchzieht den Film so ein bisschen. Also hat mir gefallen, war mal was anderes. War vielleicht auch ein bisschen blutiger als andere Tatorte. Aber natürlich sehr viele Zufälle, die aufeinander prallen.
Ja.
Aber anders geht es wahrscheinlich auch nicht, wenn man wirklich eine neue Geschichte erzählen will, wo dann eben auch Spannung erzeugt wird. Da brauchst du ja Twists, dann brauchst du ja irgendwie Wendungen. Und das erzeugst du ja vor allen Dingen auch mit Zufällen, die manchmal auch aus Dummheit resultieren.
Richtig.
Mordermittlungen und Auflösungen in 90 Minuten entspricht eigentlich nicht mehr den Sehgewohnheiten, gerade von den jüngeren Menschen. Fürs jüngere Publikum müsste man ja eigentlich für jeden Tatort gleich eine Miniserie machen, mal überspitzt formuliert. Glaubt ihr, dass man jemals an diesem standardisierten 90-Minuten-Format, wie es jetzt schon seit eh und je existiert, rütteln wird? Vielleicht mit einer Doppelfolge oder vielleicht wirklich mal mit einer kleinen Tatort-Miniserie? Könntet ihr euch sowas vorstellen, wenn man sich dem jüngeren Publikum, an dessen Sehgewohnheiten vielleicht ein bisschen mehr annähern wollte?
Das gab's schon. Okay. Es gab einen Tatort-Zweiteiler, wo auch zwei Teams aus verschiedenen Städten zusammengekommen sind. Das war so eine italienische Mafia-Geschichte in so einem Nudelrestaurant. Also der Fall selber hätte in 90 Minuten völlig gereicht, aber ich glaube, da wollte man so ein bisschen mal was Neues ausprobieren. Aber das gibt schon, definitiv. Und es gibt ja auch Tatort-Webserien, es gibt Tatort-Hörspiele, die bei manchen Folgen sich erstrecken. Und wie Lisa schon sagte, Tatort-Podcasts jetzt auch schon. Also die versuchen schon, standardisierte Pfade zu verlassen. Aber der Sonntagabend-Krimi wird 90 Minuten bleiben. Und wenn das mal nicht so sein sollte, dann drehe ich durch. Das will ich auch nicht.
Aber du kannst dir vorstellen, dass es öfter mal jetzt Experimente gibt, was die Laufzeit betrifft oder das Format betrifft, dass man vielleicht auch mal drei Teile, vielleicht sogar eine kleine Miniserie.
Mit einem Sonntags nicht.
Ermittlerteam. Das nicht, aber abgesehen davon, dass man Unternehmen hat und auch mal andere Sachen.
Bestimmt. Gerade so zu Jubiläumsstaffeln oder Jubiläumsjahren, da traut man sich mehr. Doch, das kann ich mir vorstellen. Beste Sonntagabend-Kombination für mich, ein guter Tatort, danach eine Viertelstunde Pause und dann Inspektor Barnaby. Auf nach England. Das zum Thema Krimi.
Habe ich auch schon ein paar Mal gesehen.
Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein bisschen mehr Verständnis darüber erlangt, worin die Faszination liegt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich am Sonntag einschalten werde, aber auf jeden Fall habe ich jetzt ein paar mehr Zusammenhänge und ein paar mehr Argumente gehört. Und ja, es ist auch ein interessantes Themenfeld und ich glaube auch, der Tatort wird nicht aussterben.
Ja, Max, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr schön, mit dir zu plaudern.
Ja, ich habe zu danken. Hat mir viel Spaß gemacht.
Bevor wir dich jetzt verabschieden, Max, magst du unseren Zuhörern noch verraten, wie und wo man mehr von dir hören kann oder wo man dich generell findet?
Ja, natürlich, sehr gerne. Ja, bei Spotify, iTunes, Google Podcasts einfach Max der Podcast eingeben, ganz unkompliziert. Und da gibt es alle 14 Tage eine neue Synchronsprecherfolge mit den besten deutschen Stimmen für die großen Stars aus Hollywood. Und am 1. Juni kommt wieder die Hauptfolge, in der es passend zum Thema Manta Manta Michael Kessler zu Gast und eine amerikanische Soul-Sängerin und auch der liebe Flo wird wieder dabei sein mit einer tollen Filmanalyse. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört.
Ja, ich freue mich schon drauf. Das war's auch schon, Lisa und Max. Es war mir ein Fest, es hat Spaß gemacht. Die Zeit ist wieder wahnsinnig schnell vergangen, aber so ist es. Der nächste Podcast steht schon in den Startlöchern. Im Mai geht's weiter. Thema wissen wir noch nicht, aber wir arbeiten akribisch daran und ja, freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Und dann gibt's auch wieder einen Serientipp von mir.
Genau.
Oder auch, bin ich schon sehr gespannt.
Den haben wir diesmal unterschlagen, aber nächsten Monat gibt's vielleicht sogar zwei Serientipps von Lisa. Mal sehen.
Sehr schön.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss. Macht's gut. Tschüss.